Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ja, wie ich es am Anfang schon angekündigt habe, werde ich euch jetzt den Arne ein bisschen vorstellen und habe mir gedacht, dass ich ihm einfach ein paar Fragen stelle, damit wir ihn ein bisschen besser kennenlernen. Meine erste Frage an dich ist, kannst du einfach nochmal für diejenigen, die den Clip am Anfang nicht gesehen haben, mal kurz zusammenfassen, wer du bist, wo du herkommst, was du so machst in deiner Freizeit am liebsten, genau, so die Grundfacts.
Die Grundfacts.
Ja.
Erstmal schönen guten Morgen auch von mir. Danke für die Einladung. Arne, 30 noch, wohne in Duisburg seit 2 Jahren, bin Pastor auch genau seit diesen 2 Jahren und darf seit diesen 2 Jahren auch in Duisburg ein Gemeindegründungsprojekt betreuen, habe das da gestartet. Ihr habt mich auf dem Skateboard gesehen, dieser Clip trügt ein bisschen, ich kann das eigentlich gar nicht so gut. Snowboard fahren ist besser, ich habe jetzt im Sommer Surfen angefangen, also auf den Brettern, die die Welt bedeuten, fühle ich mich ganz wohl. Genau, stelle auch keine Ansprüche, das zu können. So. Ich spiele Fußball, bin im Verein bei mir im Stadtteil. Da fühle ich mich sehr wohl unter Gleichgesinnten. Höre viel Musik, trinke gerne Kaffee.
Okay, cool.
So, genau, die Hardwacks. Entschuldigung, ich.
Nee, ist gut.
Wir haben Zeit. Wenn es dir reicht, sag Bescheid.
meine nächste Frage ist: Du hast ja schon gerade eben gesagt, dass du derzeit eine Gemeinde gründest. Wie kamst du auf die Idee, diese Gemeinde in die Welt zu setzen?
Mhm. Ihr müsst euch ein bisschen gedulden, weil darüber werde ich gleich in der Predigt noch mehr sprechen. So. Trotzdem ist die Frage ja berechtigt. Letztlich haben viele Menschen dazu beigetragen, dass ich so meine Schritte im Leben gegangen bin. Und ich glaube, dass durch diese Menschen Jesus mich auf diesem Weg immer stetig so mitgenommen hat. Ich glaube, das ist an dieser Stelle genug.
Okay,
Die Idee kam also nicht nur ganz von mir, so würde ich es mal sagen. Genau, und den Rest, den hört ihr gleich.
Die nächste Frage erübrigt sich eigentlich, weil du schon gesagt hast, dass ihr seit 1,5 Jahren jetzt diese Gemeinde habt.
Genau.
Ich glaube, für viele ist Gemeindegründung ein bisschen ein waschiger Begriff, weil man sich darunter vielleicht nichts vorstellen kann, wenn man es selbst nie gemacht hat. Kannst du kurz so mal erklären, wie sowas abläuft? Also, Wie setzt man das Ganze um? Gibt es da Diskussionen mit anderen Leuten? Genauso in dem Sinn.
Sehr gute Frage. Wir gründen mit der Inlandmission. Mhm. Und die Inlandmission gehört zum Bund FEG. Und diese Inlandmission, das sind Menschen, die quasi das Geld und auch die Expertise am Anfang so ein bisschen bereitstellen und sagen, hey, wir nehmen euch mit auf diese Reise, wir unterstützen euch und bereiten so ein bisschen den Boden, dass ihr mal anfangen könnt vor Ort und mal gucken könnt, hey, was passiert eigentlich? So ein bisschen kann man es vielleicht sagen. Ich habe das so gemacht, ich bin hingezogen nach Duisburg und habe erstmal versucht, mich da wohlzufühlen. Mhm. Ja. Duisburg ist jetzt auch nicht auf den ersten Blick die Perle Deutschlands. So. Habe mich versucht einzugrooven, anzukommen, da mein Leben auch erstmal zu gestalten und habe dabei halt ganz viele Leute kennengelernt und habe versucht, ein Netzwerk zu gründen von Leuten, mit denen man dann irgendwann auch zusammenarbeitet. Und da sind ganz viele Kontakte entstanden. Manche sind heute ganz wichtig, manche überhaupt nicht. So, da muss man einfach gucken und probieren. Und der nächste Schritt war dann, ein Team zusammenzustellen, mit denen man dann die ersten Schritte geht, guckt, was wollen wir überhaupt, wer können wir sein, wo wollen wir nachher Kirche vor Ort sein und so weiter und so fort, diese Fragen und die Vision zu klären. Und das waren eigentlich so die ersten Schritte. Und wir sind jetzt mittlerweile schon ein ganz paar Schritte weiter und merke aber, dass die ganz Anfangsphase eigentlich immer entscheidend ist, so ein bisschen wie die nächsten Jahre so laufen. Also ankommen, sich wohlfühlen, Leute kennenlernen, Netzwerk bauen. Und dann entwickelt sich irgendwann eine Vision, was das für eine Kirche sein könnte, die dann neu entstehen soll.
Okay, ja. Dann habe ich noch eine Frage, was macht ihr im Moment so? Also bietet ihr jetzt nur Gottesdienste an oder engagiert ihr euch noch außerhalb der normalen Gottesdienste so?
Also das ganze Projekt war letztlich oder ist letztlich in meinem Wohnzimmer entstanden. Und wir haben ganz lange quasi das machen können, was in diesem Wohnzimmer möglich war. Da war ganz schön viel möglich, weil ich coole Nachbarn hatte oder habe. Wir haben angefangen mit Wohnzimmerkonzerten und haben uns einmal im Monat bei mir getroffen, Künstler eingeladen, haben einfach mal einen guten Abend gehabt, um so ein bisschen auch in Beziehung, Kontakt zu kommen. Und haben auch relativ schnell dann angefangen, erst einmal im Monat und jetzt sogar zweimal im Monat auch Gottesdienst miteinander zu feiern. Sind mittlerweile ausgezogen, auch in einen Club, beziehungsweise in die Kneipe, die drunter ist. Und gerade aktuell verlagert sich das Ganze aber nochmal ein bisschen, weil wir unsere ersten Räume angemietet haben, ein ehemaliges Tattoo-Studio. Und da eruieren wir jetzt gerade so ein bisschen auch, was ist da möglich, wie wollen wir da Kirche leben und welche Veranstaltungen, welche Angebote kommen noch dazu. Und ich glaube, dass sich das ein bisschen wegentwickeln wird von Gottesdienst, Gebetsabend, Lobpreisabend hin zu Kultur, Begegnungsfläche und so ein bisschen auch entscheiden lassen von den Leuten, die drumherum wohnen, was passiert da eigentlich. Ja. Genau, das ist gerade so unsere Phase.
Ja. Dann wäre das eigentlich jetzt auch schon die nächste Frage, schon die letzte Frage eigentlich. Und zwar, welche Herausforderungen bringt so eine Gemeindegründung mit sich? Oder welche Herausforderungen müsst ihr im Moment so bewerkstelligen?
Da könnte ich natürlich viele Sachen nennen. Ja. Mich persönlich beschäftigt gerade der Wust der deutschen Bürokratie und Bauamt und was weiß ich. Ich glaube, mit der Gerber Lounge habt ihr irgendwie ähnliche Herausforderungen wahrscheinlich. Das beschäftigt mich gerade sehr und fordert mich heraus, irgendwie mein Beruf oder meine Arbeit irgendwie auch nochmal anders zu verstehen als jetzt als Geistlicher, der sich auch sonntags auf die Predigt vorbereitet. Das ist so meine persönliche Herausforderung. Und wir merken gerade, dass wir eine Gruppe von Menschen sind, die natürlich alle ihre Prägung haben und die was mitbringen und die auch ihre Ideen haben. Und sich da abzugleichen und auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, das ist gerade, würde ich sagen, so unsere Herausforderung, zu gucken, wer sind wir als Gruppe und nicht nur, wer sind wir als verschiedene Individuen, die wir da so zusammengestellt sind. Da irgendwie gemeinsam unterwegs zu sein, ist auch herausfordernd. Okay. Und das sind mal so zwei Beispiele gerade.
Ja, ja. Genau. Ja, danke schön auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Wir freuen uns sehr auf deine Predigt nachher. Wir werden jetzt noch ein Lied von der Band hören, das sich tatsächlich auf das Predigtthema vom Arne nachher bezieht. Viel Spaß dabei auf jeden Fall.
In dem Lied eben ging es um unsere Ängste. In den nächsten Minuten soll es in der Predigt um Mut gehen. Vielleicht ein bisschen die Antithese zur Angst. Deswegen als Hinleitung auch ganz passend. Ich habe ein Wortspiel für diese Predigt als Überschrift genommen für die nächsten Minuten. Es soll heute um einen Mutanfall gehen oder um Mutanfälle in unserem Leben. Wie entsteht Mut, der unser Leben verändert? Und es geht heute nicht so sehr um den Mut, jemanden die Meinung zu geigen oder diesen spontanen, akuten Mut, wenn ich auf dem Zehnerbrett stehe und sage, springe ich oder springe ich nicht? Oder ich habe ein Beispiel für mich genommen. Es wäre für mich zum Beispiel mutig, mein Handy mal zu Hause zu lassen, mal zu gucken, wie das irgendwie so funktioniert. Um den soll es nicht gehen, sondern es soll um den Mut gehen oder diese Art von Mutanfall, die unser Leben tatsächlich verändert. Und weil es heute sowieso schon so viel um mich geht, habe ich mir erlaubt, einfach noch ein bisschen mehr von mir zu reden. Am Anfang und immer mal zwischendurch. Ich nehme euch ein bisschen zurück in meine letzten Jahre. Ich habe an der Theologischen Hochschule Eversbach studiert, im kleinen Eversbach an der großartigen Hochschule unseres FEG-Bundes. Und vorher war ich 6 Jahre in Münster, habe da schon Theologie studiert und habe das dann so switchen können oder überlaufen lassen können. Und am Ende dieses Studiums dann in Eversbach stand natürlich die Frage im Raum, was kommt als nächstes, was mache ich jetzt mit diesen 8 Jahren Theologiestudium? Und während meiner Zeit in Eversbach habe ich nicht in diesem kleinen, sehr beschaulichen, aber dennoch schönen Örtchen Eversbach gewohnt, sondern in Dillenburg. Und Dillenburg ist so die nächstgrößere Metropole nebst Eversbach. Da gibt es immerhin ein Kino, was auch nicht so richtig geil ist, aber immerhin. Und die Erbse, eine schöne Kneipe. Und ich habe auf jeden Fall gesagt, okay, ich wohne lieber in Dillenburg als in Eversbach und habe dort in der FEG auch arbeiten dürfen, habe die Jugend so ein bisschen mit begleitet und habe dann auch mein Praktikum dort gemacht. Und in dieser Zeit, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was kommt als nächstes, gab es auch die Option, einfach in Dillenburg zu bleiben und mit der Gemeinde weiterzumachen, die Jugendpastorenstelle zu besetzen. Da gab es schon Gespräche und wir haben uns eigentlich so lieb gehabt, dass wir gesagt haben, hey, das hätte auch passen können. Und ich habe aber gemerkt, ja, das fühlt sich schon irgendwie komfortabel an, das ist meine Wohlfühlzone hier, aber so richtig, ja, ich glaube, da kommt noch was anderes. Das war so mein Gefühl. Irgendwas war in mir, was mich bewegt hat. Und mir wurde klar, wahrscheinlich werde ich diesen Wohlfühlplatz Dillenburg, diese Komfortzone, die da so bereitet scheint, doch verlassen. Ich wusste nur noch nicht genau, was kommen würde. Was dann kam, war ein Anruf. Kleiner Cliffhanger. Andere Geschichte, weg von mir. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er selbst wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Später am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. "Es ist ein Gespenst", riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach: "Erschreckt nicht, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten." Da sagte Petrus: "Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen." Und Jesus sagte: "Komm." Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken und schrie: "Herr, rette mich." Und sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. "Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?", fragte er ihn. Und dann stiegen sie zusammen ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten: "Du bist wirklich Gottes Sohn." Eine Geschichte, in der ganz viel steckt, und ein paar Gedanken, die ich aus dieser Geschichte heute mit euch teilen möchte. Die Situation von Petrus auf diesem See war nicht ganz so komfortabel, wie meine Wohlfühlzone in Dillenburg es war. Und trotzdem könnte man ja sagen, immerhin war Petrus in diesem Boot und relativ sicher. Und so sicher, dass es zumindest nicht nach einer guten Idee scheint, aus diesem Boot auszusteigen und auf dieses Wasser zu gehen und davon auszugehen, dass man tatsächlich auf einmal darauf laufen könnte. Und doch merkte Petrus, irgendwas reizt mich an diese Situation. Irgendwas fordert mich heraus. Irgendeine Veränderung muss es in dieser Situation gerade für mich geben. Und was dann kam, war ein Anruf. Nämlich der Ruf von Jesus. Bei mir war es damals der Chef, der angerufen hat, mein jetziger Chef, der gesagt hat: "Komm nach Dillenburg, komm nach Duisburg und gründe Gemeinde." Und bei Petrus war es Jesus, der ihm gegenübersteht und sagt: "Komm zu mir, komm aus dem Boot." Im Leben gibt es Momente, da ist einem so, als müsste man sich an etwas wenden oder an jemanden wenden. Da müsste man über sich hinausdenken. Da reicht der eigene Horizont nicht mehr aus, um den nächsten Schritt zu gehen. Da muss jemand anders her, der ruft, der sagt, wo es lang geht. Jemand anders muss die Regie übernehmen. Ich habe mich damals am Ende meines Studiums ja auch nicht ganz allein damit beschäftigt. Ich habe gesagt, dass viele Menschen meinen Weg begleitet haben und in mein Leben gesprochen haben. Und letztlich habe ich Jesus darum gebeten, dass er in mein Leben spricht. Und er hat das getan, indem ich Gespräche, Situationen, Momente erlebt habe, die mich einen Schritt weitergebracht haben. Bei Petrus ist es Jesus direkt gewesen, der ihm gegenübersteht und wo er sagt: "Dieser Jesus, der soll jetzt die Regie übernehmen. Dem vertraue ich, dass er den nächsten Schritt befiehlt." Und was man sagen kann, wenn man diesen Schritt geht, diesen Mut aufbringt, Jesus die Regie zu überlassen, dann scheint es so, als würde Jesus wirklich rufen. Direkt, face to face oder eben durch einen Telefonanruf. In der Nähe von Jesus scheint es also so, als würden Menschen auf einmal die neugierigste Version ihrer selbst werden können. Mit Jesus vor Augen, im Gespräch mit Jesus, kann es in den stürmischen und in den heiklen Situationen des Lebens dazu kommen, dass man auf einmal was wagt, obwohl es gar nicht so den Anschein hat, dass das klug scheint. Es scheint also einen Unterschied zu machen, wem ich in meinen Phasen von Angst, Unsicherheit, bevor sich ein Mutanfall anbahnt, die Regie übergebe. Wem vertraue ich mein Leben an? Behalte ich die Macht selber? Führe ich selber Regie? Oder setze ich vielleicht doch auf diesen Jesus mein Vertrauen? Ich habe schon gesagt, wenn ich diese Geschichte lese, dann merke ich, da steckt ganz viel drin für einen Menschen, der einen Mutanfall braucht, der danach sucht, dass sich Dinge im Leben verändern, dass Knoten platzen, dass Dinge aufgehen. Und ich kann mich, was meinen eigenen Mutanfall vor 2-3 Jahren angeht, gut mit Petrus identifizieren, kann meine Geschichte in seine Geschichte einweben und merken, da habe ich einen Partner in Crime, da kann ich mich identifizieren. Aber ich glaube, es gibt noch mehr in dieser Geschichte, als die eigene Geschichte in Petrus zum Beispiel wiederzuerkennen. Ich merke nämlich auch, dass es Sinn macht, nach Mutanfällen zu suchen. Weil Mutanfälle das sind, oder die Momente sind in meinem Leben, wo sich Dinge wirklich verändern können. Mutanfälle sind Knotenlöser in unserem Leben. Der Knotenlöser, der Mutanfall von Petrus, könnte man meinen, war relativ spontan. Ein Moment, eine heikle Situation, vielleicht außer Kontrolle, Jesus vor einem, der Mut, hey, was ist der nächste Schritt? Okay, du rufst, ich gehe. Relativ spontan. Wenn man die Geschichte einbettet in die Biografie dieser Menschen, die da miteinander unterwegs waren, könnte man aber auch sagen, dass Petrus ja vorher schon seine Erfahrung mit Jesus gemacht hat. Dieses Vertrauen, diesen Schritt aus dem Boot zu machen aufgrund einer Ansprache von diesem Menschen, diesem Jesus, das hat sich angebahnt. Das hatte Futter, das hatte mehr Grundlage, als wir in dieser Geschichte vielleicht nur hören. Vielleicht teilte Petrus vorher auch schon, wie viele andere seiner Zeitgenossen, die Hoffnung, dass da nicht nur ein Mensch unterwegs ist mit ihnen, sondern dass da vielleicht der Messias mit ihnen unterwegs ist, also der, von dem sie ja hoffen, dass sich endlich Dinge im Leben verändern dürfen. Der, der als Knotenlöser agieren soll. Und es geht wieder in Petrus' Geschichte um die Frage nach Veränderung, nach einer neuen Perspektive, nach der Hoffnung, was noch so kommt. Und dass dann die Gelegenheit kommt, platzt der Knoten und er wagt den nächsten Schritt. Ich glaube, dass sich diese Art von Veränderung, also diese Mutanfälle im Leben anbahnen. Ich habe das gemerkt, indem ein Gedanke, ein Thema, Gemeindegründung in meinem Fall, kommt dann noch was anderes, außer in etabliert klassischer Gemeinde zu arbeiten. Das hat sich angebahnt. Das hat mich immer wieder bewegt. Das kam immer wieder auf. Ich habe Gespräche mit Matze geführt, ich habe Gespräche mit Professoren geführt, mit anderen Menschen, mit meinen Eltern, mit Freunden und ich habe gemerkt, da arbeitet etwas an mir. Vielleicht kennt ihr das, dass Dinge in einem brodeln, arbeiten, immer wieder aufploppen, Gedanken sich immer wieder wiederholen. Wo träumst du vielleicht immer wieder das Gleiche, vielleicht sogar dasselbe? Wo kitzelt es in deinem Herzen? Ich habe einen schönen Begriff mir mal aufgeschnappt für diese Art von Gefühl, eine heilige Unruhe. Da arbeitet etwas an mir, da bin ich unruhig, aber nicht im Sinne von, ich mache mir Sorgen und ich entwickle neue Ängste, sondern ich merke, da kommt vielleicht noch was und vielleicht ist das was ganz Heiliges, was da auf mich wartet. Eine heilige Unruhe. Auf jeden Fall glaube ich, dass sich Mutanfälle abzeichnen. Und wenn man diese Unruhe im eigenen Leben spürt, könnte es da für ein Anzeichen sein, dass bald der Knoten platzen darf. Nochmal ein bisschen zu mir. Mein Knotenlöser, mein Mutanfall von ein paar Jahren hat sich schon, und das verstehe ich erst im Rückblick, also jetzt, wenn ich mich damit beschäftige, schon sehr lange angebahnt. Ich bin in einer freien evangelischen Gemeinde aufgewachsen, in Aachen. Ich bin in Aachen aufgewachsen. Ich war mit meinen Eltern schon früh in dieser Gemeinde und habe die dann irgendwann auch meine eigene Gemeinde genannt und habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich habe so die klassische Karriere mitgemacht. Ich war im Kindergottesdienst, dann habe ich den biblischen Unterricht mitgemacht und war nachher in der Teenie- und in der Jugendarbeit. Also so diese klassischen Angebote, die habe ich mitgemacht. Ich habe früh angefangen, auch selber mitzugestalten und hatte wirklich auch ein Herz dafür. Und habe gesagt, hier fühle ich mich wohl. Das ist auch ein Wohlfühlort. Hier bin ich zu Hause. Diese Gemeinde hatte aber nichts mit meiner Schulzeit zu tun, mit meiner Schule. Da hatte ich ganz andere Freunde. Und da bin ich feiern gegangen, da habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht, da habe ich meine ersten Bier zu viel getrunken, die ersten Mädels kennengelernt, die nicht nervig, sondern doch vielleicht ganz attraktiv waren. Und da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt. Da habe ich mich einleben können, da habe ich auch Freiheit gespürt. Und das war vollkommen in Ordnung, dass es diese Bereiche gab, was mich nur gestört hat, dass ich sie nicht zusammengekriegt habe. Das war entweder oder, Freitagsjugend oder Freitagsstadt. Und irgendwie habe ich diese Bereiche nicht zusammengekriegt. Mit dieser Gemeindegründung, also mit dieser Aufgabe, die ich da am Telefon angeboten bekommen habe, merke ich im Nachhinein, dürfen sich diese Welten auf einmal verbinden. Da wird mein Mutanfall, meine heilige Unruhe auf einmal zur sinnstiftenden Aufgabe. Da platzt ein Knoten und es gibt die Möglichkeit, hey, vielleicht sind diese Welten nicht dafür gemacht, dass sie gegenüberstehen, sondern vielleicht sollen sie sich verbinden und vielleicht sind wir als Kirche der Ort, wo sie sich verbinden dürfen. Es hat sich also angebahnt und irgendwann löst sich der Knoten und wenn man das jetzt mal zeitlich überblickt, dann sind das ja 10, 15 Jahre, die dazwischen liegen. Also eine ganz schön lange Zeit einer heiligen Unruhe oder eines Anbahns. Halten wir fest, dass ein Mutanfall uns da hinbringen kann, wo Gott uns haben will. Oder dass ein Mutanfall der Moment sein kann, wo sich Dinge so verändern, dass wir Sinn finden. Dass wir die Veränderung finden, die es im Leben braucht, um wieder mit Hoffnung und Perspektive nach vorne unterwegs zu sein. So ein Mutanfall, wenn man ihn dann erlebt, hat aber auch das Potenzial, dass er einen zum Scheitern bringt. Petrus, in der Geschichte wieder, wagt den Schritt raus aus dem Boot und wagt das Unmögliche, auf dem Wasser zu gehen, die Naturgesetze außer Kraft zu setzen und es gelingt ihm. Es gelingt ihm da, diese paar Schritte zu gehen und er merkt, jetzt verändert sich sein Leben. Vom Nobody zum Superhelden. Auf einmal sind Dinge möglich, die hat er vorher nicht für möglich gehalten. Sein Vertrauen ist unermesslich und er wird auf einmal dieser Mensch, der alles kann. Und diese Euphorie, die er spürt, ist im gleichen Moment aber auch schon wieder weg. Denn er merkt, oh shit, ich gehe ja doch unter. Wenn ich mich einmal kurz bewusst hier umgucke, wo ich eigentlich gerade bin, dann fange ich auf einmal an, doch zu sinken und ich merke, oh, mein Mutanfall ist doch nicht so nachhaltig, von kurzer Dauer. Und Petrus muss wieder zurück. Kurzer Ausflug und schnell wieder zurück ins Boot. Wieder zurück in die Komfortzone, da wo es vorher schon sicher war. Und ganz ehrlich, ich wünsche mir das auch manchmal. Mich auf die Couch zu setzen, Gemeinde sein zu lassen, meinen Beruf sein zu lassen und mich wieder, ja, in meiner Komfortzone gemütlich zu machen. Und trotzdem ist die Frage, ist das dann diese Veränderung, von der wir die ganze Zeit reden? Ist das die Veränderung, die ein Leben wirklich nachhaltig nach vorne bringt? Ja, kurzer Ausflug und dann doch wieder Enttäuschung. Ist das so ein richtiger, erfolgreicher Mutanfall gewesen von Petrus? Wenn ich Petrus wäre, würde mich auf jeden Fall das Gefühl beschäftigen, dass ich gescheitert wäre. Ein Gefühl, das ich als junger Pastor in dieser Gemeindegründung auch immer ständig so im Hinterkopf habe. Was ist, wenn man scheitert? Was ist, wenn das Ganze hier nach hinten losgeht? Was ist, wenn die Menschen nicht kommen? Was ist, wenn die Menschen nicht reagieren? Und ist das nicht auch, was Petrus erlebt hat? Letztlich ein Scheitern, Mutanfall hin oder her, aber er hat es ja auch nicht gepackt. Er ist ja untergegangen. Menschen machen nun mal Fehler. Menschen verlieren den Mut. Menschen gehen die Kräfte aus. Das ist bei jedem von uns und das ist ganz menschlich. Die Frage ist nur, was mache ich mit diesem Scheitern? Die gute Nachricht dieses Textes ist ja nicht, dass ich alles vollbringen kann, wenn ich nur genug Mut aufbringe. Auch nicht, dass ich mein Leben selbst verändern kann, wenn ich mich nur genug anstrenge. Oder dass, wenn Jesus ruft, schon alles gut geht. Die gute Nachricht ist, dass Jesus mich nicht untergehen lässt. Dass auch im Scheitern auf einmal diese Hand aus dem Boot, nee, nicht aus dem Boot, aber dass diese Hand von diesem Jesus, der da vor mir auf dem Wasser steht, kommt und mich festhält und ich merke, mein Scheitern ist nicht Jesus' Scheitern. Meine menschliche Seite, dass ich untergehe, dass ich eben doch nicht auf dem Wasser laufen kann, ist nicht die Seite, ist nicht die, das, was Jesus hat. Weil Jesus eben doch nicht Mensch ist, sondern Gott. Mein Scheitern ist nicht Gottes Scheitern. Als Petrus droht unterzugehen, da reicht ihm Jesus seine Hand, hält ihn fest. So lange, bis Petrus mit Jesus zusammen wieder im Boot sitzt. Und mich lehrt das etwas Neues. Scheitern ist zwar menschlich, aber Scheitern ist auch eine Begegnung mit Gott. Dieser Jesus scheitert nicht, weil er eben mehr ist als ein Mensch. Weil in diesem Jesus eben auch Gott steckt. Weil da eben nicht nur ein Mensch mir die Hand reicht, sondern Gott mir die Hand reicht und sagt, auch im Scheitern bin ich da. Lohnt sich ein Mutanfall also auch, wenn man scheitert? Wenn die Gefahr besteht zu scheitern? Ich habe mich schon oft mit diesem Text beschäftigt, mit dieser Geschichte. Und vor gar nicht allzu langer Zeit ist mir noch eine Sache aufgefallen. Der letzte Vers in dieser Geschichte, den überliest man manchmal so. Man beschäftigt sich mit Petrus und dieser unglaublichen Geschichte, dass da Jesus auf dem Wasser geht und auf einmal kann Petrus das auch. Und da hängt man sich gerne auf und da ist ganz viel drin. Man hätte auch ganz andere Schwerpunkte heute setzen können. Und dann ist da noch dieser eine Vers, dieser eine Satz, der nachklappert. Die Geschichte wird damit geschlossen, dass berichtet wird, dass sich das Boot verändert hat. Beziehungsweise die Menschen, die in diesem Boot sitzen. Nicht nur Petrus und Jesus. Da erkennen auf einmal Menschen, die diese Geschichte, diese Szene mit beobachtet haben, dass dieser Jesus wirklich mehr ist als nur ein Mitmensch. Dieser Jesus ist wirklich Gott. Und sie gehen auf die Knie und bekennen und sagen, du bist Gottes Sohn. Du bist wirklich der, für den wir dich erhofft haben. Und sie erkennen und sie verstehen, in dieser Situation begegne ich Gott. In einem gescheiterten Mutanfall von Petrus kann ich Gott begegnen. Wenn Menschen Mut aufbringen, wenn Menschen Gott die Regie übergeben, dann kann das Leben verändern. Wenn ich diese Mutanfälle zulasse und wenn ich mich darauf einlasse, dann kann es aber auch sein, dass ich scheitere. Und vielleicht geht es aber gar nicht darum, Erfolg zu haben, auf einmal auf dem Wasser laufen zu können, Superkräfte zu entwickeln, die ich vorher so nicht hatte und auf einmal mein Leben aus eigener Kraft wieder gestalten zu können. Vielleicht geht es vielmehr darum, Gott zu begegnen. Nicht meine eigenen Ziele zu erreichen, nicht den nächsten Schritt selber zu gehen oder zu bestimmen, sondern mich darauf einzulassen, dass ich in meinen mutigsten Momenten Gott begegnen darf. Und ich glaube, das verändert ein Leben wirklich nachhaltig. Nur Mut. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.